Habt ihr schon gesucht? Nicht? Aber das ist so Ostern, ne? Was suchst du? Das Ostereier suchen kommt, ne? Also wer einen der Bibeltexte, der Beschreibung vom Ostermorgen, das kriegen die Frauen gesagt. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Das ist Ostern. Zu suchen. Nach was suchst du? Das Spannende bei Ostern ist zu sagen, eigentlich hat es niemand erwartet. Weder die, die Jesus umgebracht haben, noch die Jünger, das hat alle völlig kalt getroffen. Der Herr ist auch verstanden. Das war für den, das war komisch. Also man muss sich das überlegen. Ne? Also man sitzt da, tiefe Trauer, 2,5 Tage nach einem furchtbaren Ereignis. Und jeder hängt so seinen Gedanken nach. Und dann kommen 3 Frauen und sagen, der Leichnam ist weg. Und wir haben Engel gesehen. Das ist voll die frohe Botschaft, oder? Also nur mal, wie verstörend das ist. Wir feiern das. Aber wie kann ich es denn finden, das, was ich feiere? Wirklich diese frohe Botschaft, der Herr ist auferstanden. Nicht nur das Grab ist leer. Vielleicht ist Ostern auch für die das Fest zu sagen, ich suche meinen verloren gegangenen Glauben. Und wie kann ich denn suchen? Wo suche ich denn? Ich möchte gerne mit euch einen Bibeltext lesen. Und zwar im Lukas 24, von Vers 13 bis 34. Die Therese klickt dann weiter, dass ihr es hier oben seht, da wer Bibel dabei hat. Und siehe, 2 von ihnen, wir werden dann gleich nochmal von denen hören, es sind nicht die Apostel. Ganz spannend. Es geht jetzt nicht um Petrus und Johannes. 2 von ihnen, von der großen Menge an Leuten, die auch noch dabei waren, gingen an demselben Tag in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 2 Wegstunden entfernt. Dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von all diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, dass mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und vor allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantworteten und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen und haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten. Aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen, o ihr Toren, das heißt, ihr Dummen, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Und sie kamen nah an das Dorf, wo sie hingingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte und brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete? Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die Elf versammelt und die bei ihnen waren. Die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschien. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Die beiden auf dem Weg. Und jetzt ganz spannend, sie redeten miteinander. Das heißt, kann man auch sagen, sie diskutierten miteinander. So könnte man es auch übersetzen. Dann war natürlich, das Herz war voll. Jesus fragt dann auch nochmal, an was denken sie? Vermutlich an die einzelnen Szenen der letzten Tage. Daran, dass sie zusammensaßen, dieses Neue gefeiert haben. Nochmal das... Ostern beginnt damit, dass die Jünger zusammen mit Jesus den Beginn des Reiches Gottes feiern im Abendmahl. Und dann vermutlich auch an Verrat. Und das ist ja das Spannende, dass die Jünger, was ich daran erinnern kann, an die Gespräche, jeder traut sich's und dem anderen zu. Also nochmal, der Karfreitag legt völlig offen all das, was in Menschen drin ist. Und natürlich von Jesus und von der Brutalität. Und denen, die verraten. Es ist interessant, wie sie Jesus dann schildern. Auch zu sagen, ne, unsere Obersten haben ihn den Römern ausgeliefert. Die wollten das. Also die beiden sind da sehr klar in Sicht. Aber irgendwie das bedrückt. Das muss man sich einfach vergegenwärtigen, auch mal zu sagen, was haben die Leute da gedacht, als sie gelaufen sind? In was für eine düstere Stimmung kommt Jesus hinein? Und die Kritik verstehen willst, merkst du das in dieser düsteren Stimmung? Sag mal, was redet ihr da miteinander? Dass Jesus gekreuzigt worden ist, dass es der Ende ihrer Hoffnung war. Ich finde den Bibeltext von daher spannend, das ist genau wie der bei Maria, als Maria Jesus am Grab trifft und meint, es ist der Gärtner. Das hat was von diesem Puppentheater-Effekt. Also weiß nicht, ob ihr das kennt noch so. Also Kaspar steht davor, redet mit den Kindern und hinten kommt das Krokodil und alle Kinder brüllen, Kaspar, pass auf! Die Kinder wissen völlig, was los ist, der Kaspar nicht. Das ist das Problem, wenn du den Bibeltext so lesen willst, dass das Herz berührt, musst du mal lesen, indem du dich hineinversetzt in diese Jünger. Oder vielleicht auch dich dort wiederfindest und sagst, ja, hatte ich auch mal so, diesen Enthusiasmus, war alles mal da. Und irgendwo über die Dauer der Zeit oder wie auch immer es abhanden gekommen. Das ist die Situation von Ostermorgen. Die Gewissheit ist erst am Abend. Das ist ganz spannend, wenn du den Text liest. Jesus kommt ja dann, die sagen dann, es ist Abend geworden, bleib bei uns. Das verstörendste Ostermorgen, das sie sagen, ist, das sagen welche, Jesus ist auferstanden, sagen, das hat uns verstört. Und dann kommt Jesus und ihre Augen werden gehalten. Vielleicht von diesen Gedanken. Kann das sein, dass es manchmal genau das Problem ist, dass irgendwas in einem eben nicht weiterkommt, was sagt, das sind so viele Gedanken, da ist so viel Trauer, da ist Verstörendes. Aber das Entscheidende ist, dass Jesus schon dort ist, ehe sie es wahrnehmen. Und das kennzeichnet alles nach Ostern. Das kannst du wiederfinden, Maria begegnet Jesus am Grab. Sie weiß es nicht, Jesus weiß es. Die Jünger sind auf dem See Tiberias, das ist Johannes 21, wunderschöne Geschichte. Jesus steht am Ufer und steht da, aber die Jünger wussten es nicht, dass es Jesus war. Kann das sein, dass es unsere Situation ist? Jesus ist schon lange da. Jesus ist völlig auf der Bildfläche, aber ich erkenne ihn nicht. Eigentlich hat sich schon lang begonnen, alles zu ändern, aber ich erkenne es nicht. Das ist Ostermorgen. Die Frage ist nur, wie entsteht das? Was mich fasziniert bei Lukas 24 in dieser Geschichte ist die Sache mit dem brennenden Herz. Brannte nicht unser Herz in uns? Wie kann Ostern ein brennendes Herz entstehen? Und dazu muss die Begebenheit befragen. Ja, Jesus kommt, was verhandelt ihr? Sie erzählen ihm die ganze Sache nochmal und enden mit dem Satz, aber ihn sahen sie nicht. Da schwingt so ein bisschen Hoffnung drin, wenn es doch wahr wäre. Und der Satz, wenn es doch wahr wäre, ist immer der Anfang von dem, was wir Glauben nennen. Vielleicht ist doch was dran. Und wie kommen sie? Und das Schöne ist, Ostern heißt, Jesus, der Auferstandene, hilft ihnen zum Glauben und zum brennenden Herzen. Wie macht er das? Zuerst mal kommt eine interessante Kritik. Seid ihr denn zu dumm? Das ist Ton, das muss man wirklich so übersetzen. Eigentlich, ihr seid doch zu dumm. Und warum wollt ihr nicht glauben? Also wer, ne, den Satz muss man sich mal, ihr Toren zu trägen Herzen. Auch mal das Herz, das ist der Sitz des Wollens. Jetzt sag mal, warum willst du es nicht glauben? Was fehlt dir denn daran, das zu glauben? Das ist die Osterfrage. Aber Jesus lässt es nicht bei einer Konfrontation, sondern sie haben gerade ihr Herz ausgeschüttet und jetzt beginnt es Jesus zu füllen. Und ich sage, wie kann bei mir das entstehen, dieses Vertrauen? Musste nicht Christus dies erleiden, in seine Herrlichkeit eingehen? Am Freitag darüber geredet. Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen die Schrift aus. Also, bei der ganzen Sache mit dem Opfer. Oder Daniel, dass ein Gesalbter ausgerottet wird. Ja? Zacharja, das ist 500 Jahre vor Christus wird das erzählt. Und dann Jesaja 53. Und jetzt fängt es an, wenn du Altes Testament liest und auch mal überlegst, was dort über Auferstehung gesagt wird, gerade in Jesaja 53. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben. Moment. Wenn er sein Leben gegeben hat, wird er an die Länge leben. Und diese Stellen finden wir an manchen. Hosea, er macht uns lebendig nach zwei Tagen, er wird uns am dritten Tage aufrichten, oder kann auch auferwecken sagen. Der Herr töten macht lebendig, führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Denn du wirst mich nicht dem Tod überlassen, nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Psalm 16. Machst mich wieder lebendig, holst mich wieder herauf aus den Tiefen der Erde. Also das finde ich so spannend, dass Jesus die Leute jetzt nicht, ne, ist das mal sehr, sehr pointiert, er fängt nicht an, mit ihnen einen Lobpreisgottesdienst zu halten, sondern er geht mit ihnen die Heilige Schrift durch. Woran kann sich denn Glauben, das Vertrauen, dass Jesus neben mir steht, entzünden? An diesen Grundlagen. Jesus macht mit ihnen einfach einen ganz schnell Durchgang Bibelstunden. Man könnte sagen, zwei Wegstunden wird gesagt. Zwei Stunden. Vermutlich auch drei, die werden immer mal stehen bleiben. Und Jesus erklärt ihnen, dass das, was die von den Frauen erzählt haben, dass das so unglaublich gar nicht ist. Dass es da Zeichen gibt. Und Stellen, wo Gott sagt, nein, das mit dem Tod, das ist nur vorübergehend. und dass, wenn es die Frage nach dem Messias ist, dass das gebraucht wird. Das ist ja das Wichtige für meinen Glauben. Ne? Der kommende Messias, der Gottessohn, das sind die Verheißungen. Jesu stellvertretendes Leiden und Sterben am Kreuz ist die Erfüllung. Bloß was unterscheidet einen Märtyrer, von dem es viele gegeben hat und ich fürchte noch viele geben wird, von diesem einen Tag? Das ist die Beglaubigung durch die Auferstehung. Gott sagt, es stimmt und da drücke ich mein Siegel, mein Stempel drunter, das ist meine Unterschrift. Und damit keiner sagt, das hat sich jemand ausgedacht. Das ist ja das Entscheidende. Dass ich nicht sagen muss, naja, da haben sie aber schon klug drüber nachgedacht. Nein, 500 bis 700 Jahre vorher sagen Leute von diesem einen, dass das passieren wird. Und über dieser Diskussion, Jesus war Rabbi, der hat das nicht referiert, der fragt dann immer nach, und was denkt ihr, wie meint ihr das? Wie würdet ihr das auslegen? Über diesem Reden sagen sie, da fängt etwas in unserem Herzen an. Irgendwas beginnt. Das Ostern von der Tatsache, Ostern in meinem Herzen wird, hängt genau damit zusammen, dass ich neu erkenne, jawohl, Gott hat etwas getan, Gott hat eingegriffen. Und dann finde ich die Erzählung so ganz toll. Das Interessante ist, weiß nicht, ob ihr das wisst, es gibt genügend Ausleger, die sagen, ja, warum nennt der Lukas den einen, den Kleopas, der war also bekannt, von dem anderen sagt er nichts. Spannend, oder? Also wenn der genau weiß, der Kleopas war, dann müsste doch Lukas auch sagen können, ne, der andere war der Simon oder Nathanael oder wer weiß ich denn. Das ist, Lukas Evangelium schreibt Lukas, um seinem Freund Theophilus zu sagen, ich will dir mal die Grundlagen dessen sagen, worauf dein Glaube besteht. Das kann man Lukas 1 lesen. Und es gibt nicht wenige Ausleger, die sagen, ganz am Ende, dort hinterlässt Lukas nochmal seinen eigenen Fingerabdruck. Lukas redet von sich. Wie Johannes. Ja, Johannes im Johannesevangelium, der redet auch immer nur vom Jünger, der Jesus lieb hatte. Ja, und alle wissen, ja, das ist Johannes. Dass Lukas selber sagt, ich war auf dem Weg. Und die Urfülle ist, ich will dir mal sagen, weißt du, wie du von diesen theoretischen Gedanken, und wenn die noch so überzeugend sind, wie das ins Herz kommt, du musst Jesus einladen. Und sie nötigten ihn hereinzukommen. Das Geheimnis, dass es wirklich brennt, ist, dass Menschen sagen, Jesus, und ich will, dass du als der Auferstandene in mein Leben kommst und es dort ausfüllt. Und dann schildert Lukas eine Szene, die Jesus nochmal gebraucht, indem er eine Gemeinde, für die er kaum noch Hoffnung hat, wachrüttelt. Offenbarung 3, Vers 20. Eine Gemeinde, die, wo Jesus sagt, ne, die sind mehr als scheintot, die findet Jesus, Entschuldigung für diese Worte zum Kotzen, ich will dich ausspeien aus meinem Mund, ich habe dich Oberkante, Unterlippe. Und denen sagt Jesus, wer aber meine Stimme hört und die Tür auftun wird, bei dem will ich eingehen und das Mahl mit ihm halten, mit dem will ich Gemeinschaft haben. Und Lukas beschreibt das hier. Wir haben Jesus aufgemacht und eingeladen. Und haben es genau daran erkannt, wie er das Brot teilte. Und wir gedacht haben, ja, hat er gesagt, dann habt ihr Anteil an mir. Das macht Ostern aus, zu sagen, wir feiern etwas, was eine Tatsache ist und wir holen diese Tatsache in unser Leben hinein. Wenn Jesus auferstanden ist, dann ist er hier und dann will ich sagen, Jesus, komm doch hinein in meine Situation. Füll du das aus mit deiner Lebendigkeit, mit diesem neuen Leben, mit Auferstehung, mit neuer Hoffnung. Das ist Ostern. Ostern ist ja nicht bloß im Kalender, sondern Ostern hole ich in mein Leben hinein. Da fange ich an, das muss ich suchen. Vielleicht hat irgendjemand das mit diesen komischen Ostereiern auch deswegen erfunden, dass sie sagen, lass es doch mal suchen. Mach das doch mal. neu suchen, dass Jesus hineinkommt in das, was bei mir so düster ist. Und dann erkennen sie ihn und dann müssen sie losrennen und den anderen sagen, weiß nicht, ob das noch so mitbekommen hat, ne? Die wollen das sagen und die kommen gar nicht zu Wort, weil alle staunen und sagen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Die Frauen haben nicht Unrecht gehabt, der ist Petrus erschienen. Und erst dann können sie erzählen, am Abend dieses Tages, da kommen dann diese ganzen Geschichten zusammen. Von Maria am Grab und von den beiden, von Simeon. Und aus dieser Zusammenkunft am Abend des Ostersonntags, dort entwickelt sich das, was sogar den Thomas einholt und den Thomas neu zum Glauben bringt. Darüber denken wir nächste Woche nach. Aber das ist Ostern, zu sagen, Jesus, komm rein. Und neu zu entdecken, das, was wir glauben, das sind Fakten. 500 Jahre vor Ostern erzählt und dann prüfen das Leute und sie entdecken den, der wirklich auferstanden ist. Und das ist die Einladung an uns. Hoffnung beginnt in meinem Herzen. Und da bin ich für verantwortlich. Sagen, ich hole sie hier rein. Ich sage, Jesus, komm du ganz neu, füll mich aus, gib mir den Blick, den es braucht, um das neue Leben zu sehen. Ich möchte gern mit euch beten. Jesus Christus, möchte ganz herzlich Danke sagen, dass du uns Ostern feiern lässt, dass du auferstanden bist. Lieber Herr, wollen wir Danke sagen, dass du deinen Sohn auferstehen lassen hast und damit das Zeichen gesetzt, dass alles neu beginnen kann. Und Herr, so bitten wir dich auch für uns, dass du uns ganz neu beginnst. Dass du Glauben, Vertrauen auf dich neu machst. Und Herr, dann schenk uns diese Osterfreude neu ins Herz. Du bist auferstanden und mit dir auch wir. Jesus, danke, dass wir das heute feiern dürfen und nicht aufhören. Dass wir nie aufhören müssen zu feiern. Du bist auferstanden und bist in unserem Leben gegenwärtig. Amen.